Herr Thieme, wie lief es heute bei der Bühnenorchesterprobe, da wo Sie sich ja als Regisseur auch zurückhalten müssen und die Musik im Vordergrund steht?
Es lief sehr gut. Ich bin immer wieder sehr berührt auch und beseelt von der Musik, wie sie hier erklingt und wie die zusammen harmonieren und spielen, die Musiker und die Sänger und die Schauspieler. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das ist hier im Musiktheater ein bisschen was anderes als im Schauspiel oder im Puppentheater, wo ich normalerweise unterwegs bin. Wir sehen die Band erst zur Generalprobe wieder. Das wird sehr aufregend, sehr spannend bis dahin. Ja.
Bis dahin haben Sie eher mit den Menschen zu tun, die auf der Bühne stehen, nämlich den Schauspielern und Schauspielerinnen. Was genau ist dann Ihre Rolle als Regisseur, um mal die Menschen mitzunehmen, die sonst mit Theater vielleicht nicht so viel am Hut haben?
Ja, das eine ist, ich sage Ihnen, ich mache Vorschläge, wie Sie etwas besser machen können, so dass am Ende das rauskommt, was wir erzählen wollen. In diesem Fall ist es so, dass das Projekt natürlich noch ein bisschen viel größer ist, sondern ich habe mit der Paula Linke, einer Liedermacherin aus Leipzig, zusammen auch den Abend entworfen und wir haben uns um die Recherche gekümmert. Ich habe Interviews geführt, Texte zusammengestellt, wir haben Songs zusammengestellt und diesen Abend entworfen und ich übernehme jetzt im Prinzip das Kommando, also ich bin jetzt der Captain auf dem Schiff und bastel jetzt den Abend so zusammen, dass der Rhythmus stimmt, dass das, was wir erzählen wollen, stimmt. Und dass es ein spannender, unterhaltsamer Abend wird.
In Novemberkinder erzählen Sie die Geschichte von Menschen, die die Wendegeneration sind. Die 1989 Geborenen, die von der DDR nichts mehr mitbekommen haben oder sehr, sehr wenig, aber natürlich in einer Gesellschaft leben, in der es immer noch um Ost und um West geht. Sie und Paula Linke haben das Konzept dafür entworfen. Was war Ihr Beweggrund? Sie sind ja auch ganz unterschiedliche Generationen, Sie beiden.
Ich bin ein bisschen älter als die Paula. Also der Beweggrund war, dass wir uns mit dieser Generation beschäftigen, ist, als es darum ging, dass wir einen Abend machen, also als die Studiobox uns eingeladen hat und gesagt, wollt ihr nicht einen Abend konzipieren, der irgendwie was mit der Generation Wende, nach der Wende, vor der Wende zu tun hat, haben wir gesagt, okay, es gibt schon sehr viele Stücke und Filme und Dokumentation über die Wendegeneration, über abgehängte Ossis, über wie hat der Westen Heuschrecken eingefallen, Treuhand, Pipapo, Jammer-Ossis, wo wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, sondern wir möchten gern Geschichten erzählen von Leuten, die zwar der Nachwendegeneration angehören, die aber im Prinzip ins Positive gehen, weil wir das Gefühl haben, 30 Jahre nach der Wende, 35 Jahre, 36 Jahre nach der Wende, Sie merken selber schon, es spielt gar keine Rolle für mich, wie viele Jahre das her ist und es sollte für uns auch langsam keine Rolle mehr spielen, sondern eigentlich sollten wir alle zusammengehören und positiv in die Zukunft schauen. Es gibt genug Sachen, die wir angehen sollten und angehen müssen.
Wie erzählen Sie denn die Geschichten hier auf der Bühne in Novemberkinder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Performance, Konzert und politischer Revue, wenn es die Bezeichnung überhaupt noch so gibt. Der ganze Abend speist sich aus Texten und Songs von Leuten, die wirklich 1989 geboren sind. Und das ist schon was Besonderes, weil, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Zuschauer werden überrascht sein, wer alles 89 geboren ist und was für verschiedene Wege und Biografien die eingeschlagen haben.
Das heißt, es sind auch berühmte Menschen, mit denen die heutigen Generationen durchaus was anfangen können.
Ja, definitiv. Dazu haben wir Interviews geführt mit Leuten, die 89 geboren sind, die hier aus Erfurt kommen, die mittlerweile woanders leben, verschiedenste verrückte Berufe haben, normale Berufe haben, die wir in Interviews erzählen, wie sie so groß geworden sind, wie sie die Wende also erfahren haben über ihre Eltern, wie sie sozialisiert sind, ob Ost und West jetzt noch in ihrem Leben eine Rolle spielt oder eben nicht, was man denn ihrer Meinung nach machen müsste, damit es keine Rolle mehr spielt. Wir fragen nach den ersten hängengebliebenen Kinofilmen, die ersten Bands, die in ihrer Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ein bisschen wird es so sein, dass wenn die Zuschauer reinkommen und diesen Abend sehen, dass viele Sachen, glaube ich, so aufploppen werden und so, ah, das stimmt, das gab's auch mal, oh ja, das hatte ich auch mal, oh genau, so ein Handy hatte ich auch oder das war mal ein Auto, was ich gefahren habe oder könnt ihr euch noch erinnern, wie das damals war? Und aber alles soll dahin führen, dass die Leute wegen mir auch in einer schönen Erinnerung schwelgen, ja, und aber sagen, so wie es ist, so ist es gekommen, ob jetzt schlecht oder gut, sollte keine Rolle mehr spielen, sondern wir sind jetzt 2026 hier in der Studiobox, haben einen schönen Abend und gehen raus und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie sagen, es sollte keine Unterschiede mehr geben zwischen Ost und West. Wenn wir jetzt mal auf den Soziologen Steffen Mau blicken, der das Buch geschrieben hat, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Da kommt er zu dem Schluss, dass von der Generation 1989 65% der Ostdeutschen sagen, ja, Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich immer noch in vielen Dingen, aber nur 32% der Westdeutschen stimmen dazu. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, als Sie mit den Menschen gesprochen haben hier in Erfurt, also im ehemaligen Osten, die 89 geboren sind? Deckt sich das auch mit den Ergebnissen der Studie oder was ganz anderes?
Das deckt sich nicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber für unser Land, für mein Land, für Deutschland habe ich das Gefühl, wir haben ein Problem mit Aufarbeitungskultur. Also das bezieht sich auf die Wende, aber das bezieht sich auch auf die NS-Zeit und das bezieht sich auch auf eigentlich auf jede Umbrüche, die bei uns im Land stattgefunden haben, wo ich das Gefühl habe, die sind nie wirklich so aufgearbeitet worden, dass man auch gemeinsam weitergehen kann, sondern es ist immer irgendwas hängen geblieben oder falsch gelaufen oder nicht richtig gemacht worden, zum einen. Zum anderen ist dieses, und das kommt an dem Abend schön raus, dieses früher war alles besser, ja, das deckt sich nicht, weil der Abend speist sich eben nicht, also wir versuchen nicht, gesamtgültig irgendeine Aussage zu treffen, sondern wir haben ganz viele kleine Biografien und Leute, die einen Teil dazu beitragen. Und man merkt einfach, es gibt kein gemeinsames Früher war alles besser, sondern es gibt nur ein einzelnes, so war es früher und so ist es jetzt. Es gibt nur ein individuelles, das habe ich erlebt, so ist mein Leben gelaufen. Und daraus speist sich vielleicht so eine Gemeinsamkeit.
Neben uns sitzt auch schon Anna Nolte, Dramaturgin. Wir holen Sie einfach mal dazu. Schließlich sind Sie auch am Stück Novemberkinder beteiligt. Auch an Sie die Frage als Dramaturgin. Welche Aufgaben haben Sie da hier im Stück Novemberkinder?
Das ist eine gute Frage. Die fragt man sich oft als Dramaturgin ständig. Was ist eigentlich meine Aufgabe? In dem Fall, wir basteln an Texten rum, die es teils schon gibt, die teilweise noch im Entstehen sind. Und ich habe viel recherchiert auch vorher natürlich. Also vielleicht kann ich schon auch sagen, wir wollen natürlich auch nicht wegreden, dass es auch de facto Unterschiede gibt, die ganz handfest auch sind. Also wenn man sich jetzt so ein Thema wie Erben anguckt, dann kann man einfach nicht wegreden, dass es da einen großen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Was ja auch interessant ist irgendwie an dem Thema generell, auch Nachwendekinder oder Nachwendegeneration, dass es oft auch so diese Erfahrung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, mit der Elterngeneration oder auch Großelterngeneration darüber zu sprechen, weil eben die ja auch mit diesem Konflikt irgendwie zu tun haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider den Namen des Autoren nicht parat, so eine ganz schöne Beschreibung, wenn er über die DDR oder an die DDR denkt, dann ist das entweder ein nie enden wollender Urlaub an der Ostsee oder Stasi-Knast und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also das ist sozusagen eine Lebenserinnerung, die ja mit vielem einhergeht, sowohl auch Positives, Persönliches hat, in einem aber Regime, das eben höchst problematisch ist, gewesen ist, dass das oft ganz schwierig ist. Aber darauf wollten wir uns eben gar nicht so sehr konzentrieren, sondern vielmehr darauf, was macht es eigentlich mit Menschen, die in ein Land hineingeboren sind, das es nicht mehr gibt. Dieser Satz ist bestimmt schon gefallen, aber ich sage ihn jetzt einfach nochmal.
Bleibt denn auch Zeit für Sie als Team hinter der Bühne, neben der Bühne, auch inhaltlich nochmal ins Gespräch zu kommen, verschiedene Perspektiven auch auszutauschen auf den Osten, so aus unterschiedlichen Jahrgängen, Herr Thieme?
Und wir sind immer selber wieder überrascht. Plötzlich ploppt eine Information auf und jemand erzählt irgendeine Geschichte aus seinem Leben oder eine Anekdote und dann alle anderen, was, echt, das kenne ich so nicht. Und schon merkt man, alles klar, es gibt nicht das eine, sondern jeder hat irgendwie eine andere Erinnerung, eine andere Erfahrung. Manche kennen manche Sachen gar nicht, bei manchen ist sagen, ja genau, es war bei mir ganz genau so. Ich muss noch sagen, dass, also weil wir gerade darüber gesprochen haben, was sind die unterschiedlichen Aufgaben, jetzt gerade so in den letzten 3 Wochen hier, und das ist echt cool an diesem Projekt, hier in der Studiobox, dass ich das Gefühl habe, alle Aufgabenbereiche schmelzen ineinander. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Anna ist die Dramaturgin, die macht das und das und Mila macht die Ausstattung, macht so und so, sondern es sind wirklich alle dabei und diskutieren über alles, also über Inhalte, über Ästhetik, über Musikauswahl und so. Und das ist ein sehr cooles Arbeiten, also weil man so zusammen was auf die Beine stellt.
Anna Nolte, Sie haben genickt.
Also vor allem, weil ich bin auch vielleicht ein bisschen Alien in dem ganzen Ding, weil ich bin 95 geboren und westsozialisiert, sodass eben für mich tatsächlich auch ich immer wieder Momente habe, wo ich denke, da kann ich gar nichts zu sagen, außer was ich vielleicht irgendwie gelesen habe oder so, aber da eben dann die Erfahrung auch immer wieder letztlich abgleichen muss mit die andere tatsächlich gemacht haben. Also da ist, muss ich auch mit meiner Rolle immer ein bisschen... Oder bin ich sehr vorsichtig, muss ich mich gar nicht zur Vorsicht rufen, sondern weil ja, ich eben auch damit aufgewachsen bin, dass es bestimmte Vorurteile eben gab in meiner Familie, die einem auch so angefüttert wurden. Und es ist wirklich hochspannend, wie man beim Nachdenken über auch Erinnern und auch so die letzten 36 Jahre merkt, ja, was da vielleicht auch noch an vielen anderen Dingen war, die eben Novemberkinder vielleicht auch viel eher dann noch geprägt haben oder was eben dann auch gemeinsame Erinnerungen sind. Für mich ist das, da sind dann Novemberkinder vielleicht schon ein bisschen weiter gewesen, aber wenn ich so an 9/11, da war ich noch so klein, das erinnere ich als etwas, da ist was passiert, was ich aber damals noch überhaupt gar nicht verstanden habe. Und sozusagen so das Aufwachsen mit in einem Weltgeschehen irgendwie auch so zu reflektieren, das ist hochspannend. Und man muss eben auch sagen, seit dem Mauerfall sind wahnsinnig viele Dinge passiert, die uns bis jetzt und heute teilweise ja mehr denn je beschäftigen. Also wenn man jetzt an die Gründung der AfD zum Beispiel denkt, aber eben auch viele schöne Sachen. Ich meine, die EU ist ja irgendwie auch ein Kind der Nachwendezeit. Das sind alles Themen, die uns so im Prozess beschäftigen.
Es gibt ja das Inhaltliche, das Schauspielerische, das Musikalische, aber auch hier die Ausstattung. Jetzt 2 Wochen bevor die Premiere losläuft, sind wir hier in der Studiobox und sehen ein Klettergerüst. Ist das noch ein altes DDR-Klettergerüst tatsächlich, das auf einem Spielplatz stand?
Sehen Sie mal, so gut arbeiten die Werkstätten. Gell? Das denkt nämlich jeder und das soll man auch so denken. Nein, das ist neu gebaut und wurde so behandelt, dass es aussieht wie ein Klettergerüst, was mal auf einem alten DDR-Spielplatz gestanden hat. Genauso wie der Platz hier. Das ist so ein typischer Lost Place, den man in ganz vielen ostdeutschen Städten, in Chemnitz, in Erfurt, in Magdeburg kennt. So ein Betonspielplatz, wo man denkt, okay, heute würde man für Kinder nie im Leben mehr solche Spielplätze bauen, aber es ist ein Lost Place und wir versuchen den mit Sonne und mit Leben und mit schönen Sachen zu fluten.
Die Farbe dieses Betonspielplatzes ist grau. Wir sehen hier graue Stufen und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, könnten Skater gerne hier drüber sliden wollen, über diese Kanten.
Gute Idee. Die bauen wir vielleicht noch ein.
Ja, das ist eine super Idee. Das ist so ein Platz wie in Chemnitz, der Nüschel oder so. Das ist auch ein Betonplatz und heute wird er von den Skatern eingenommen. Es gibt ein Lied, wo es darum geht, Graffiti macht die grauen Wände wieder bunter und so.